Das haben wir schon erkannt. Das sind direkt die Usability Measures. Außerdem haben wir besprochen dann die Richtlinien und das auch kritisiert. Es gibt sehr unterschiedliche Formen da. Ein wichtiger Aspekt ist es bei den Richtlinien, dass wir eine gemeinsame Sprache entwickeln mit den Richtlinien. Über was sprechen wir eigentlich und wie fassen wir es zusammen? Und im Grunde genommen sind die Richtlinien eine Zusammenfassung von Best Practice. Die übliche Kritik zu den Richtlinien ist, sie sind oft zu spezifisch, viel zu spezifisch, schwer anwendbar für wirklich neue Ideen und manchmal sogar auch falsch. Nicht jede Best Practice ist, nur weil sie Best Practice ist, auch richtig. Es sind einfach zusammengefasste Erfahrungen. Das haben wir gemacht, werden heute in der Regel systemspezifisch herausgegeben, das heißt für Google Systeme, also Handys und Smartphones, Tablets oder eben für Microsoft, für Apple, whatever da mitspielt. Wir haben aber auch betrachtet, sollten Sie nie vergessen, Prinzipien. Nun, die Prinzipien sind sehr grundsätzlich. Das ist aber auch die Hauptkritik. Sie sind nicht direkt anwendbar, nicht direkt umsetzbar. Allerdings sind sie beständiger als die zuvor besprochenen Richtlinien. Gut, was haben wir? Wir haben 6 Sachen gefunden und man sieht, 5 grundlegende Formen der Interaktion, sowas gibt es, die 8 goldenen Regeln des Interface Designs und so weiter. Aber auch diese Prinzipien, weil sie nicht direkt umsetzbar sind und nicht anwendbar sind, ja, haben ein Problem. Also ist es doch naheliegend, wenn wir auf der einen Seite die Richtlinien haben, auf der anderen Seite die Prinzipien, vielleicht suchen wir ja etwas, was genereller ist oder ähnlich generell wie die Prinzipien, aber eben so anwendbar wie die Richtlinien. Gut, und es ist eine Sache, die in Teilen gelingen kann, aber wie gesagt nur in Teilen. Wir haben da eine ganze Menge von Ansätzen, wir werden nicht alles besprechen können und wollen heute, aber Sie sollten wissen, dass es zu bestimmten Aspekten eben Theorien gibt. Ja? Und das sind eben Theorien zur Mensch-Maschine-Interaktion, also wie funktioniert das? Und ein bisschen traditionelles Modell ist das 4-Ebenen-Modell von Foley et al. Das werden wir im Detail gar nicht besprechen. Das 7-Stage-of-Action-Model, das werden wir ein bisschen genauer besprechen. Das GOMS-Modell werden wir auch ein bisschen genauer besprechen. Über Grammatiken haben wir schon gesprochen. Können wir jetzt hier an dieser Stelle überspringen. Wir werden noch kurz sprechen über die Widget-Level-Theorie und ganz kurz über die Object-Action-Interface, über das Object-Action-Interface-Model von Schneidermann. Gut. Motivation. Warum suchen wir etwas? Sagte ich eben schon, die Hauptkritik an den Richtlinien ist, die sind zu spezifisch, zu speziell. Die Richtlinienbücher sind zu dick, keiner kann sich das merken. Auf der anderen Seite, die Prinzipien sind zu breit. Also ist das Ziel da, getestete, verlässliche und in weiten Bereichen verwendbare Theorien zu haben. Und aus den Theorien können wir dann neue, konkrete Thesen ableiten und diese Thesen können wir wieder testen und dann bestärken sie entweder die Theorien oder widerlegen sie, whatever. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und das ist die Rolle der Theorie eben auch hier. Jetzt müssen wir uns klar machen, dass es sehr unterschiedliche Modelle gibt. Also Theorien ist immer die Suche nach einem Modell. Und da gibt es deskriptive oder erklärende, das heißt, warum ist irgendetwas so oder so, Modelle, und die anderen sind die vorhersagenden. Das heißt, ich kann vielleicht etwas ausrechnen. Okay? Die müssen wir genau unterscheiden. Und dann gibt es natürlich noch Theorien, die werden wir jetzt nicht behandeln, bezüglich der Motorik, bezüglich der Wahrnehmung. Was bei uns eben im Vordergrund steht, ist Theorien bezüglich der Kognition. Das heißt, wie funktioniert eigentlich der Mensch, wenn er vor dem Computer sitzt? Okay, hier nochmal genau diese Unterschiede genauer aufgespalten. Wir unterscheiden also zwischen Explanatory Theory und Predictive Theory. Gut, die Psychologen haben da eine ganze Menge gemacht. Gerade in der Psychophysik haben die Wahrnehmung, Kognition und Motorik genau bestimmt. Das heißt, es gibt Theorien, die erklären oder die vorhersagbar bestimmen, wie lang bestimmte Interaktionen dauern, hängt dann ab, zum Beispiel von der Größe des Objektes, von der Länge der Mausbewegung und dergleichen mehr. Das ist relativ gut getestet und das kann man nachlesen, wenn man es mal braucht. Ja, das zum Beispiel Positionierung, Mauspositionierung, wie groß sollen die Flächen sein, auf die ich positioniere. Ergebnis wird sein, wenn ich sehr häufig darauf positionieren will, sollte die Fläche möglichst groß sein, weil dann schaffe ich es einfach schneller. Gut. Interessanter jetzt heute sind für uns die erklärenden Theorien. Das heißt, warum ist etwas so? Und im Endeffekt könnten die auch Antwort darauf geben, warum ich einen Sachverhalt so gestalten soll und nicht anders. Und wie gesagt, da haben wir dann diese sechs Möglichkeiten, diese sechs erklärenden Theorien, die im Moment geläufig sind. Und wir werden vier davon kurz besprechen. Zunächst erstmal das Vier-Ebenen-Modell von Foley. Das werden wir jetzt nicht im Detail besprechen. Ich habe die Folien allerdings drin gelassen. Sie können die gerne nachlesen. Das sieht sehr informatisch aus oder zumindest an der Sprachtheorie orientiert, ist aber wenig konstruktiv, wird auch nur noch wenig benutzt. Das ist das Vier-Ebenen-Modell mit verschiedenen Aspekten, die hier dargestellt sind. Wichtiger für uns jetzt ist das Stage-of-Action-Modell. Das heißt, da will man herausfinden oder beschreiben, wie eine gesamte Interaktion verläuft. Und da haben wir eben genau sieben Stages oder sieben Stati. Und die sind eben hier dargestellt. Das ist einfach nochmal grafisch das, was auf der anderen Folie auch schon stand. Und genau so läuft eine Interaktion ab. Das heißt, als erstes hat der Benutzer eine Intention zu handeln. Woher die Intention kommt, ob ihm eine Aufgabe gestellt wurde oder ob er aus welchem Antrieb auch immer eine Intention hat, etwas zu tun mit dem Rechner. Er wird sich immer überlegen, wie er denn diese grobe, große Aufgabe zerlegen kann in einzelne Aktionen. Das ist etwas Urmenschliches. Das ist der erste Schritt auch zur Algorithmisierung und das wird er durchführen. Er wird dann die Sequenz von Aktionen ausführen. Okay? Die wirkt in irgendeiner Weise auf die Welt. In diesem Fall ist die Welt unser Computer. Und dann kriegt er ein Feedback. Und dieses Feedback nimmt er wahr, der User. Er interpretiert das Feedback als nächstes und er bewertet das Feedback, nämlich was er dann da erhalten hat. Aus dieser Bewertung folgt in der Regel ein neues Ziel und dann wird der Kreis das zweite Mal durchlaufen. Und es ist schon interessant, dass man diese sechs Stati eigentlich immer genau unterscheiden kann. Und die sind ganz generell vorhanden. Mal länger der eine, mal kürzer der andere. Das ist nicht das Entscheidende. Gut. Was hier gut zu erkennen ist, ist, wann entsteht denn ein Gulf of Execution, das heißt eine Kluft der Ausführung. Das ist ganz typisch, steht genau hier, ich sollte das noch anschalten, steht genau hier, beim Übergang von der Intention zum Handeln gelingt es oft dem User nicht, diese Handlungsabsicht umzusetzen in einzelne Stufen, die ihm das System anbietet. Wir haben da natürlich schon gesehen, dass das sprachlich sehr, sehr aufwendig sein kann, dass man das aber mit Menüs unterstützen kann. Das ist die erste große Hürde und das ist in diesem Modell sehr, sehr gut zu identifizieren. Gelingt es dem User, seine große Aufgabe in Teilschritte zu zerlegen oder nicht? Das wäre die Antwort und das ist die Antwort auf Gulf of Execution, also die Kluft zur Ausführung zu kommen oder eben Kluft der Auswertung. Das heißt, wenn es dem User nicht gelingt, die wahrgenommene Reaktion des Systems zu interpretieren. Auch das ist natürlich ein Problem, wenn er zum Beispiel die reale Welt nicht in der dargestellten Welt wiedererkennt und im Grunde genommen nicht weiß, was ihm das System damit sagen will. Klar, das ist schön, diese Problemfälle, Gulf of Execution und Gulf of Evaluation, die kennen wir. Hier haben wir jetzt ein Modell, was zeigt, wo das passiert. Und dann kann man sich eben überlegen, wie man dieses erstens feststellen kann und zweitens, wie man es dann möglicherweise, wie man es abwenden kann. Auf der Basis dieses Stage of Action Models hat Norman dann vier Prinzipien des guten Designs entwickelt und die lauten wie folgt. Der Systemstatus und die jeweils anwendbar oder verfügbaren Aktionen sollten immer sichtbar sein. Also nicht nur das System weiß es, sondern auch der User weiß es oder kann sich das darstellen lassen. Das System sollte ein gutes konzeptionelles Modell und ein konsistentes Erscheinungsbild haben. Ja. Und dieses Modell und auch das Erscheinungsbild, das heißt die Visualisierung des Modells, sollte dem User bekannt sein. Und er sollte es mappen können auf die reale Welt. Gut, das Interface sollte gute Abbildungen aufweisen, die die Beziehung zwischen den Stadien darstellen. Also nochmal, die sechs Stages hatten wir ja. Und genau die Beziehungen dazwischen, da können ja diese Kluften entstehen, diese schwer zu überwindenden Bereiche. Okay. Und der Anwender sollte kontinuierliches Feedback erleben. Das ist jetzt nichts Neues, das haben wir alle schon in irgendeiner Form in einem anderen Kontext gehört. Es ist trotzdem schön, dass das schlicht und einfach in so einem Modell und auch dargestellt wird und man es daraus ableiten kann. Das Stage of Action Modell identifiziert auch sehr gut vier kritische Punkte, an denen Fehler auftreten können. Punkt 1, also über die besprochenen Gulfs hinweg, zusätzlich eigentlich oder einschließend dann. Es kann sein, dass der Anwender überhaupt ein falsches Ziel hat. Das heißt, im Grunde genommen hat er ein falsches System für seine Ziele. Das ist natürlich ein Problem. Und da kommen wir nicht raus, so ohne weiteres. Wir müssen ihm helfen, zu erklären, was dieses System, das er jetzt benutzt, überhaupt kann. Das zweite ist, der Anwender kann genau diese Umsetzung von Ziel in einzelne Schritte nicht durchführen. Das heißt, er erkennt möglicherweise gar nicht seine Möglichkeiten, kann es aus dem System heraus nicht einfach ableiten, weil wir vielleicht unverständliche Labels oder unverständliche Ikonen benutzt haben. Der Anwender weiß nicht, wie eine gewünschte Aktion spezifiziert oder ausführen kann, wieder diese Grundproblematik Zerlegung in atomare Schritte. Und der Anwender kann unangemessenes oder irrende führendes Feedback erhalten. Er kann es möglicherweise auch nur falsch interpretieren. Also all diese Fehlermöglichkeiten sind in dieser Theorie erfasst. Nur wenn wir uns jetzt kritisch fragen, ist diese Theorie echt anwendbar, besser anwendbar als die Prinzipien, da würde ich sagen, naja, das ist uns mit dieser Theorie nicht so ganz gelungen. Das ist auch einer der Hauptkritikpunkte. Wie gesagt, sehr schön erkennbar die GALFs, also die Probleme, die typischerweise User haben. Okay, schauen wir weiter in diesem Dschungel der Theorien. Wir kommen zum GOMS-Modell. GOMS steht für Goals, Ziele, Operators, Methods und Selection Rules. Ist auch schon relativ alt, also über 30 Jahre. Und das ist eine semiformale Methode zur Beschreibung des Wissens des Anwenders, das er haben muss, um das System zu nutzen. Das heißt, wir gehen davon aus, der Anwender muss ein mentales Modell haben. Und nur wenn er dieses mentale Modell hat, kann er eben auch dieses System nutzen. Und die Komponenten dazu, zur Beschreibung dieses mentalen Modells, sind eben die Goals, das sind die Ziele und Teilziele, die der Anwender verfolgen soll. Das sind die Operators, das sind die einzelnen Schritte, die der Anwender zur Verfügung hat. Das sind die Methoden und die Methoden sind dann in der Regel, werden in einer Sequenz ausgeführt, ist eine Sequenz von Operatoren zur Erreichung eines Ziels. Das würden wir dann eine Methode nennen. Und wir haben noch Selection Rules. Und das sind Regeln zur Nutzung dieser Methoden. Na, schauen wir uns das ein bisschen konkreter an. Es gibt aber auch noch Erweiterungen dazu. Müssen wir jetzt im Detail nicht betrachten. Sollten Sie gegebenenfalls mal nachlesen. Ja, wenn ich das alles so beschrieben habe, was habe ich denn dann? Naja, GOMS liefert also einen Ansatz zur Beschreibung des mentalen Modells des Anwenders. Ich habe Ihnen, weiß ich nicht wie oft, aber sehr häufig gesagt, know your user. Und eigentlich meine ich gar nicht, dass Sie den Benutzer kennen sollen, sondern Sie sollen kennen, was er von seinem Problem oder von Ihrem System dann eigentlich als mentales Modell hat. Know your user ist etwas ganz Zentrales. Und das wird hier nochmal teilformalisiert. Und die Fragen, die sich anhand dieses Modells dann stellen können, sind die folgende. Also wenn ich jetzt ein neues Feature hinzufüge, würde das die Situation, die Arbeitsabläufe, die Arbeitsprozesse wirklich entscheidend zum Guten verändern? Zum Schlechten verändern wollen wir ja sicherlich nicht. Und in welcher Situation befinde ich mich, wenn irgendetwas schiefläuft? GOMS ist ein Schlagwort, das war sehr, sehr aktuell, ist noch wichtig. Aber ich denke mal, für uns ist es fast wichtiger, die beiden letzten Theorien, die ich noch besprechen möchte, anzusprechen. Das ist die Widget-Level-Theorie und die Object-Action-Theorie. Also gehen wir dazu. Wir wissen schon, dass Widgets eigentlich ein ganz zentrales Konzept für die Tools sind, mit denen wir User Interfaces erstellen. Und der Ansatz, darüber eine Theorie zu machen, ist einfach der folgende. Wir wollen Vereinfachungen und Standardisierungen bezüglich der Interaktion einführen. Und genau das schaffen wir ja mit den Widgets. Das heißt, wenn wir ein Menü-Widget benutzen, ein Standard-Dropdown-Menü, dann wird sich das auf allen Systemen in etwa gleich verhalten, also standardisiert ablaufen. Und das ist für den User auf jeden Fall von Vorteil. Okay. Und diese Konzepte kann man dann natürlich, oder diese Widgets, kann man dann auch in High-Level-Tools zur Verfügung stellen, also als Widget. Gut, Beispiele dazu kennen Sie, Listenauswahl oder Selektion, Menüauswahl, Menü-Widgets funktionieren an dieser Stelle. Was sind die Vorteile? Haben wir so ein Widget, dann können wir auch dazu, zu diesem Widget, genau Bearbeitungszeiten bestimmen. Also Menüauswahl, wir können es natürlich aus irgendwelchen Büchern entnehmen, aber wir wissen ganz genau, habe ich 35 Elemente im Menü, wird ein typischer Nutzer im Mittel so und so lang brauchen. Und wir wissen sogar, wie groß die Abweichungen sind, wie groß der Standardfehler ist und so weiter und so weiter. Wir können dann auch Maße für die Angemessenheit des Layouts als Entwicklungsrichtlinie verfügbar machen. Das heißt zum Beispiel über Größen und dergleichen, weil wir kennen ja die Strukturen schon. Wir können sogar so weit gehen, dass wir versuchen, automatisch eine Abschätzung zu erreichen über Wahrnehmungskomplexität mithilfe dieser Widgets und kognitive Komplexität oder Belastung und auch motorische Belastung. Und das Ziel ist es dann letztlich, High-Level-Patterns für den Gebrauch, für den Umgang mit diesen Widgets zu formulieren. Und damit Muster im Sinne von Alexander und Gamma zu erreichen, das heißt Patterns, Nutzungsmuster für den Einsatz solcher Geschichten. Wie gesagt, wir können das nur sehr oberflächlich beschreiben hier an dieser Stelle. Wir kommen schon zum letzten Modell und das ist Object Action Interface Modell, und das ist ein syntaktisch-semantisches Modell des menschlichen Verhaltens bei der Interaktion mit einem technischen System. Und interessant ist, dass man damit die Programmierung selbst beschreiben kann, aber eben auch typische User Interface Tasks wie oder Vorgehensweisen wie Direct Manipulation. Der Ansatz ist der folgende. Wir unterscheiden zwischen bedeutungsvollen, erlernten semantischen Konzepten und auswendig gelernten syntaktischen Details. Ja, gut, das ist nicht so sehr schwierig, das machen wir bei jeder Programmiersprache und daher kennen wir Informatiker das auch. Und wir müssten dafür sorgen, oder typischerweise ist es dann so, dass die semantischen Konzepte über die Aufgaben sehr, sehr gut und strukturell in unserem Gedächtnis verankert ist, während die syntaktischen Details, und das erleben wir auch immer wieder, auch sehr flüchtig sind oder und deshalb eine regelmäßige Auffrischung beim Benutzer benötigen, wenn sie nicht ständig wiederholt werden. In diesem Sinn, das war ein wichtiger Schritt, wenn wir das auf Sprache, auf Kommandosprachen anwenden oder Programmiersprachen, dass eben GUIs den Schwerpunkt auf Direct Manipulation visueller Repräsentationen und Aktionen verlegen. Die syntaktischen Aspekte gibt es dann zwar immer noch, die kann man nicht eliminieren, aber sie werden nicht mehr so bedeutend. Das heißt, wir machen Angebote und es ist natürlich wesentlich einfacher, aus einer Liste von möglichen Aktionen die passenden auszuwählen, als sie selber aktiv zu formulieren aus dem Gedächtnis heraus. Das ist einfach die Idee und das funktioniert eben auch recht gut. Wir haben genau auf diese Art und Weise unsere GUIs versucht zu gestalten und die Aufgaben, die wir dabei immer erledigen müssen, sind folgende: Understand the task, welche Real-World-Objects gibt es und welche Aktionen werden auf diesen Real-World-Objects ausgeführt. Das ist auf der nächsten Folie mal so dargestellt. Das heißt, welche Aufgaben gibt es in der realen Welt? Das zerlegen wir in Atome. Welche Objekte gibt es da? Und ordnen das sehr, sehr oft hierarchisch. Und dann führen wir auf diesen Objekten Aktionen auf. Das ist eben die reale Welt und so funktioniert unser Modellieren. Und dann kommt der nächste Schritt, das ist die metaphorische Darstellung, Beschreibung von Interface-Objekten und Aktionen. Das heißt, genau wie auf dieser Grafik dargestellt, wir nehmen dieselbe Struktur, die Objekte repräsentieren wir durch Worte, also durch geschriebene Worte, durch Metaphern im Allgemeinen, die letztlich umgesetzt werden auf Pixel, zum Beispiel in Form von Ikonen, als gerenderter Text oder was auch immer wir darstellen wollen. Das sind dann unsere Interface-Objekte, die sollten exakt zu Real-World-Objekte referenzieren. Und die Schritte, die Aktionen, die reduzieren sich am Interface dann auf Klicks, dadurch, dass ich eben dann bestimmte Schritte auslöse. Wir sprechen dann eigentlich am Interface auch nicht mehr von Zielen, sondern von Plänen und dergleichen mehr. Und das ist genau das, was wir machen und was mit diesem Modell eben auch beschreibbar ist. Das heißt, der letzte Schritt, den wir ausführen müssen, ist dann eine Visualisierung der Interface-Aktionen, das heißt die Sichtbarmachung für den User. Minimum ist, dass das Ergebnis, das Feedback sichtbar gemacht wird, wäre aber schön, wenn auch der Übergang dargestellt wird. Sie glauben gar nicht, wie wichtig es für den User ist, wenn er sieht, wie eine Datei im Dateisystem von einem Ordner in einen anderen flattert. Ob man das jetzt so darstellen muss, wie Windows das seinerzeit mal dargestellt hat, ist eine andere Frage. Aber dass er sieht, dass da etwas passiert und er das interpretiert, und zwar möglichst unmittelbar, ist was sehr, sehr Wichtiges. Okay, ich habe aus dieser Vorlesung einiges rausgenommen und habe jetzt leider eben auch die Zusammenfassung rausgenommen. Das tut mir sehr, sehr leid. Wir haben 4 Theorien besprochen, die alle nur erklärend sind. Wir haben nicht besprochen die verschiedenen Möglichkeiten zur Vorhersage von Reaktionszeiten und dergleichen mehr. Das habe ich früher auch mal gemacht, halte ich aber nicht für wirklich entscheidend. Diese Erklärungsmodelle sollte man dann anwenden, wenn Bedarf ist. Und wann ist Bedarf? Bedarf wäre immer dann da für solche Theorien, wenn weder die Prinzipien noch die Richtlinien wirklich ihre Probleme adäquat beschreiben und Ihnen für Ihre Herausforderungen Lösungen anbieten. Das war's. Ich weiß, es war knapp, aber ich wollte es heute auch kurz machen. Stehe Ihnen aber gerne für abschließende Fragen noch zur Verfügung. Okay, die scheint es nicht zu geben. Dann sage ich mal herzlichen Dank und wünsche Ihnen jetzt schon eine schöne vorlesungsfreie, veranstaltungsfreie Zeit, erfolgreiche Prüfungen. Bis dann einmal. Vielen Dank.